Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung. Hallo Alfred.
Hallo.
Wir starten mit Tesla in die Sendung und das fand ich gestern ein bisschen verwirrend. Es gab ja die Auslieferungszahlen am Wochenende fürs erste Quartal und im ersten Moment hieß es, ja, man hat die Erwartungen übertroffen, die Aktie wird davon profitieren können. Es war ja am Wochenende eben. Aber dann, gestern im regulären Handel, ist die Aktie dann deutlich gefallen, weil es dann hieß, ja, nee, die Erwartungen waren doch woanders.
Oh, eigentlich war es sogar genau andersrum. Aber egal, es gab auf jeden Fall, tatsächlich gab es die Meldung von Reuters, dass Tesla die Erwartungen verfehlt hat. Und Reuters Meldungen werden ja gern von anderen übernommen, wurde vielfach dann wieder reproduziert. Dann hat Reuters eine Kehrtwende gemacht, hat gesagt, ja, nee, wurden doch nicht verfehlt die Erwartungen. Weil Reuters hat sich berufen auf eine Prognose von Refinitiv, die ist aber nicht sehr groß, diese Datenmenge. Wichtiger sind da die Daten von Bloomberg. Und da war die Analystenschätzung nur bei 421.000, nicht bei 430.000. Und diese Erwartung hat Tesla übertroffen. Reuters hat dann diese Meldung auch korrigiert, hat die Headline geändert, hat dann auch nochmal das Ganze erklärt, hat aber trotzdem eher einen negativen Artikel verfasst. Also man hat doch nicht so viel geändert an der Aussage. Unterm Strich kann man sagen, Tesla hat die Erwartung in etwa getroffen. 423.000 waren es knapp, 422.000, etwas drüber war die Prognose. Also etwas besser als erwartet. Wichtig war natürlich vor allen Dingen, dass man die Zahlen vom vierten Quartal übertroffen hat. Das ist eigentlich eher ungewöhnlich für Tesla, dass das erste Quartal so gut läuft. Da haben sich offenbar doch die Preissenkungen bemerkbar gemacht. Und ja, alles in allem gute Zahlen. Die Aktie ist trotzdem gefallen. Was natürlich daran liegt, dass sie am Tag vorher, am Freitag, also vor dem Wochenende, sehr stark gestiegen ist. Im Prinzip hat man diesen Kursanstieg vom Freitag jetzt wieder egalisiert. Also unterm Strich ist gar nicht so viel passiert. Viel Wirrwarr, viel Durcheinander, aber die Zahlen waren gut. Sieht man hier auch nochmal das erste Quartal deutlich über dem Schlussquartal vom letzten Jahr. Das gab es selten, wenn man das sich hier mal anschaut. Das erste Quartal im letzten Jahr lag in etwa auf Höhe des vierten Quartals des Vorjahres. Und in den Jahren zuvor war es ähnlich. Insoweit sehr gute Zahlen, kann man nicht anders sagen. Und ja, die Aktie, man sieht es hier, erst rauf, dann wieder runter. Insoweit unterm Strich alles gut.
Konnte man also auch im ersten Moment nicht wirklich einordnen, die Anleger, wie die Zahlen ausgefallen sind. Wir können es auch mal vergleichen mit BYD, die Verkäufe.
Genau, vielleicht nochmal ganz kurz zu den nackten Zahlen. Ja. Die Auslieferung, also die Produktion war deutlich höher als die Auslieferung, nämlich 440.800 sogar. Was daran lag, also dass so weniger ausgeliefert worden ist, vor allen Dingen deswegen, weil das Model S und X, da war die Produktion bei 19.000 und die Auslieferung nur bei 10.000, weil diese Differenz von 9.000, das sind die Autos, die noch unterwegs sind auf Schiffen, und zwar von den USA nach Europa und nach China. Das Model S und X wird ja ausschließlich in den USA gebaut und deswegen muss man hier eben doch noch sehr lange ausliefern, und das erklärt diese hohe Differenz zwischen Produktion und Auslieferung.
Okay, dann so, jetzt
mal
der Vergleich mit BYD.
Vergleich, die Quartalszahlen BYD und Tesla, da sieht man eigentlich ganz schön, dass tatsächlich dass Tesla die Zahlen steigern konnte vom Schlussquartal zum ersten Quartal. Bei BYD war das nicht der Fall, was auch daran lag, dass BYD natürlich gelitten hat unter dem Neujahrsfest im Januar, was über eine Woche gekostet hat. Insoweit doch dieser doch recht deutliche Rückgang, und BYD leidet oder hat gelitten unter den reduzierten Förderungen zum Jahreswechsel, was dann die Nachfrage gerade im Januar, Februar doch merklich belastet hat. Aber sehen wir gleich noch, BYD ist wieder auf einem guten Weg. Aber man sieht trotzdem, dass das sind die rein elektrischen Autos, dass Tesla da immer noch die Nase vorn hat. Wenn man alle Elektroautos dazu nimmt, also auch die Plug-in-Hybriden, dann ist BYD immer noch vorne.
Wir können auf die Modelle in Europa, die meistverkauften Modelle blicken. Und da
genau, das ist schon beeindruckend, dass Tesla das Model Y das meistverkaufte Modell über alle Antriebsarten hinweg war im Februar. Das sind die jüngsten Zahlen, die vorliegen, ganz knapp vor dem Dacia Sandero. Und das Wachstum, man sieht es hier sehr beeindruckend, mit Abstand das stärkste Wachstum von allen Automodellen in Europa.
Ganz genau. Dann kommen wir zur Aktie, hast du schon was gesagt. Das heißt, wir können gleich auf BYD zu sprechen kommen. Genau, da sehen wir schon mal
Verkaufszahlen für den März. Hat auch Zahlen vorgelegt, auch am Sonntag die Zahlen. BYD meldet immer monatliche Zahlen vom März. Und da sieht man, dass man erstmals wieder über 200.000 gekommen ist. Man war ja im letzten Jahr seit September durchweg über 200.000. Jetzt hat man das auch erstmals in diesem Jahr geschafft. Hier sieht man nochmal den schwachen Januar mit nur 150.000. Aber man ist wieder auf einem guten Weg, wieder wachsen zu können. Und Was sehr beeindruckend ist, man sieht es ja im letzten Jahr, weil das sind die grünen Balken, war das der Jahresanfang sehr schwach und man hat sich dann gesteigert. Jetzt ist man schon sehr gut ins neue Jahr gestartet. Da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Läuft bei VWD, läuft bei Tesla. Beide Aktien tun sich nach wie vor ein bisschen schwer, aber ich glaube, das wird nicht mehr lange so bleiben. Denn es sieht auch gut aus, dass das weitere Jahr so weiterläuft, wie das Jahr begonnen hat.
Aber da waren die Erwartungen nicht.
Es gibt bei VWD bei diesen Monatszahlen keine offiziellen Erwartungen oder Prognosen. Insoweit kann es auch keine Verfehlung, keine Überraschung geben. Aber unterm Strich wieder über 200.000, das ist eigentlich ganz wichtig. Und man wächst mit fast 100% im Vergleich zum Vorjahr. Auch das ist sehr beeindruckend. Alles gut.
Gut, dann schon mal auf die Solarbranche. SMA Solar hat ja in der vergangenen Woche die Jahresprognose angehoben. Womit rechnet man jetzt und wie hat die Aktie reagiert? Wir sind ja schon
direkt. Ich habe jetzt die genauen Zahlen gar nicht im Kopf, aber man hatte erst vor 2 Wochen eine Prognose abgegeben, die schon recht gut war. Und jetzt hat man die nochmal angehoben. Was sehr ungewöhnlich ist, nur 2 Wochen später die Prognose nochmals anzuheben. Aber man hat jetzt die finalen Zahlen gebracht und hat wohl gesehen, dass die Nachfrage so hoch ist, dass man seine Lieferprobleme in den Griff bekommen hat. Und gerade beim operativen Gewinn ging es kräftig nach oben. Und das ist ganz wichtig. SMA Solar hatte das Problem gehabt, dass man in die roten Zahlen gerutscht ist zeitweise. Und jetzt ist man wieder voll profitabel. Ja, der Anstieg sehr massiv. Wir waren sogar zeitweise gestern über der Marke von 100 Euro. Finde ich aber trotzdem gerechtfertigt, denn man kann jetzt sagen, SMA Solar ist mittlerweile teuer. Das stimmt nicht so ganz, denn wenn man das mal vergleicht, SMA Solar mit den US-Konkurrenten oder israelischen Konkurrenten SolarEdge und US-Konkurrent Enphase Energy, dann ist SMA Solar eigentlich sogar noch günstig. Man wird bewertet mit dem 2-fachen Jahresumsatz und SolarEdge mit dem 4-fachen Jahresumsatz und Enphase mit dem 10-fachen Jahresumsatz. Wie gesagt, die sind deutlich profitabler, immer noch die US-Konkurrenten. Ich sage jetzt US, SolarEdge ist eigentlich israelisch, aber der hauptwichtigste Markt ist USA. Sie sind noch profitabler, aber SMA holt hier auf und darum glaube ich, dass die Aktie sogar immer noch Luft nach oben hat. Ich würde kein Stück verkaufen im Moment. Vielleicht, wenn ich kaufen wollte, würde ich jetzt nicht mal abwarten. Vielleicht kommen wir nochmal Richtung 90 zurück. Aber wie gesagt, SMA ist nicht teuer und ist für mich einer der Top-Solarwerte auf dem internationalen Markt. Okay. Gut ist es endlich mal, wenn man eine deutsche Aktie wieder gibt, die da mitmischt. Es gab ja mal ein paar mehr Solarwerte, jetzt gibt es eigentlich nur noch einen. Es gibt noch einen zweiten, den sehen wir jetzt gleich.
Ja, stimmt, auf den kommen wir jetzt noch zu sprechen. Auf Encarvest, die ja in der vergangenen Woche auch die Zahlen vorgelegt haben für 2022. Was aber das zum einen und zum anderen aber die Dividendenstreichung bekannt gegeben haben. Das war dann nicht so erfreulich seitens der Anleger.
Das ist so eine zweischneidige Geschichte. Die erste Reaktion war natürlich negativ. Die Aktie ist, glaube ich, bis auf fast 14 Euro runter und war ja vorher schon nicht so gut unterwegs. Encarvest hat wirklich sehr, sehr gute Zahlen vorgelegt fürs letzte Jahr. Das ist, ich will nicht sagen, eine Gelddruckmaschine, aber es geht in die Richtung. Als Solarparkbetreiber hat man natürlich im letzten Jahr kräftig Geld verdient. Der Kurs litt schon im letzten Jahr unter dieser Bremse, die man einführen wollte oder wo immer noch nicht ganz klar ist, wie stark die Gewinne abgeschöpft werden. Und dann hat man darunter gelitten, dass die Zinsen gestiegen sind. Das ist natürlich für Solarparkbetreiber nicht so gut, weil man natürlich weitere Solarparks bauen will. Und da braucht man Fremdkapital und das ist eben teurer geworden. Und deswegen hat Encarvest gesagt, wir wollen uns unabhängiger machen vom Kapitalmarkt. Wir wollen die Projekte selber finanzieren, wir wollen schnell wachsen und deswegen diese 50 Millionen, die man eigentlich ausschütten wollte, die behält man lieber ein und steckt sie in neue Projekte. Zuerst nicht gut angekommen, aber ich finde es eigentlich richtig, dass man sagt, wir nehmen das Geld lieber und stecken es ins Wachstum, als es an die Aktionäre auszuschütten. Diese Meinung setzt sich jetzt hoffentlich auch am Markt durch. Die Aktie hat sich wieder doch ein ganzes Stück erholt vom Tief. Muss man mal sehen, wie es weitergeht. Ich finde Encarvest auf dem aktuellen Niveau erschreckend günstig und es ist nach wie vor auch ein Übernahmekandidat als Solarparkbetreiber, sehr interessant. Ich finde das eine sehr interessante Einstiegsgelegenheit im Moment.
Wir halten wir im Auge und wechseln mal zur Windbranche, Nordex. Vergangene Woche hat man ja einen schwachen Ausblick vorgelegt, jetzt hat man aber heute am Dienstag einen Großauftrag zumindest vermelden können. Deine Meinung war zuletzt sehr skeptisch, ich schätze dabei, ist es geblieben.
Hat sich nicht geändert. Nordex schafft es einfach nicht, profitabel zu werden. Oder wenn dann nur gerade eben so eine schwarze Null zu erreichen, operativ, unterm Strich ist dann doch wieder ein Minus. Das wird in diesem Jahr dann auch wieder so sein. Man wächst auch nicht mehr. Das ist auch ein Problem, was Nordex hat. Und dass man jetzt einen Großauftrag gemeldet hat. Ich meine, Nordex muss Großaufträge haben, um die Umsatzziele überhaupt zu erreichen. Da muss man jetzt nicht jeden Großauftrag extra melden. Nordex macht das. Jeder kann das machen, wie er will. Aber Unterm Strich bleibt für mich Fakt, dass kein Wachstum, kein Gewinn oder wenn dann nur ein Mini-Gewinn, und das reicht einfach nicht. Also das ist das Problem bei den Windanlagenbauern, dass sie eben sehr schmale Margen haben und das wird dann recht schwer, da profitabel zu werden. Wobei es geht auch anders, das zeigt das Beispiel Vestas, also ich würde da Nordex eher meiden.
Du hast ja auch zuletzt, gut, Vestas hast du gerade ins Spiel gebracht, aber auch Ørsted empfohlen oder gesagt, wenn dann eher auf Ørsted
sitzen. Genau, weil Ørsted eben nicht die Windanlagen baut, sondern man kauft sie und baut die Windparks, in erster Linie Offshore-Parks, aber Ørsted baut auch Onshore-Parks, also Windanlagen an Land. Und da haben wir jetzt einen recht interessanten Deal mit Google. Es sind jetzt immer mehr Firmen, die auch direkt bei den Windanlagenbetreibern den Strom kaufen, also nicht über den Umweg Stromnetzversorger, sondern direkt die Windparks Energie abnehmen, das macht Google und das ist ein großer Auftrag, den Ørsted da an Land gezogen hat. Ein riesen Windpark in den USA, der Google dann direkt beliefern wird. Google hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, ich glaube fast gar nicht bis wann, irgendwann komplett nur noch CO2-freien Strom zu kaufen, vor allen Dingen für seine großen Datencenter. Und ja, ist dieser Deal natürlich schön. Aber die Aktie von Ørsted auch sehr schwach im letzten Jahr gewesen, auch sehr schwach ins neue Jahr gestartet. Nochmal ein neues Mehrjahrestief gemacht. Aber auch hier glaube ich, dass es jetzt vielleicht kein schlechter Zeitpunkt ist, einzusteigen. Denn es werden noch weitere Deals im Sinne von Google, ähnlich wie Google, kommen. Offshore-Wind ist sehr gefragt, um das Stromnetz zu stabilisieren. Insoweit, ich glaube, die Zeit wird noch kommen von Ørsted.
Also wenn Windenergie, dann eher Ørsted, denn Nordex. Genau. Freyr Battery, da hat man eine Batteriefertigungsanlage in der letzten Woche offiziell eröffnet oder es gab eine Eröffnungsveranstaltung und da waren prominente Gäste quasi zugegen.
Genau, es war ein bisschen überraschend. Man hat quasi die Pilotanlage oder die erste Fertigungslinie in Betrieb genommen in Mo i Rana, wo man ja seine Gigafactory gerade baut. Da kann man jetzt die ersten Batterienzellen auch produzieren und sie an Kunden ausliefern und die können die dann testen. Man hat ja schon ziemlich viele Aufträge, aber tatsächlich überraschend war, es waren zugegen vier große Firmen. Nidec, ein großer Motorenhersteller aus Japan, dann Siemens Energy, Caterpillar und Glencore, genau. Und mit den dreien hat man eine strategische Allianz oder will eine strategische Allianz gründen. Was man da genau machen wird, ist noch nicht bekannt geworden, aber es ist schon nicht keine schlechte Kundschaft, sage ich mal so, diese vier Weltkonzerne. Und das hat so ein bisschen der Aktie auch geholfen, denn es gab ja, warum auch immer, Zweifel an den Plänen offensichtlich von Freyr Battery. Darum ist die Aktie auch wirklich so stark gefallen, hat nochmal ein neues Tief gemacht, neues Jahrestief vor kurzem. Und darum ist diese Kooperation schon wichtig. Es ist so ein Ritterschlag, dass man mit so großen Firmen, mit dieser relativ kleinen Firma zusammenarbeiten wird, wie auch immer das aussehen mag dann. Ich glaube nach wie vor, dass Freyr Battery auf dem Niveau extrem günstig ist. Der Börsenwert ist unter $1 Milliarde abgerutscht. Ich sehe hier eher, wenn alles gut läuft mit der Gigafactory, Börsenwerte von 10 Milliarden in vielleicht 1 bis 2 Jahren. Also insoweit alles gut. Die Firma kommt voran, die Produktionsanlage läuft jetzt, die Testanlage zumindest. Und ich gehe auch davon aus, dass man die Gigafactory fertig bekommt. Das spricht eigentlich nichts dagegen. Die ist viel durchfinanziert. Die zweite ist ja schon geplant in den USA. Also durchaus jetzt eine gute Gelegenheit, auch mit dieser neuen Allianz.
Quasi ein Vertrauensbeweis seitens dieser vier Großkonzerne. Na gut, verfolgen wir es weiter. Schauen jetzt auf zwei Werte noch, die ja mit der Zukunft zu kämpfen haben oder mit ihrer eigenen Zukunft. Leonie, der Sanierungsplan.
Man könnte auch sagen, sie haben keine Zukunft.
Sie stehen am Abgrund. Ja, aber Leonie, der Sanierungsplan steht jetzt zumindest. Stefan Pierder soll den übernehmen und schlussendlich unterm Strich die Aktionäre schauen dumm aus der Wäsche.
Die Aktionäre gehen komplett leer aus und das finde ich schon erstaunlich. Das gab es eigentlich so noch nie. Es gibt auch ein neues Gesetz, nachdem das möglich ist und ich habe es mir extra aufgeschrieben, dass Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz. Das ist neu und das ermöglicht tatsächlich, dass die Firma gerettet wird und die Aktionäre wirklich komplett leer ausgehen. Auch ohne Hauptversammlung, ohne Abstimmung. Das ist jetzt möglich, um die Firma zu retten. Es macht irgendwo auch Sinn. Am Ende geht es hauptsächlich um die Firma und die Aktionäre ist dann eher die zweite Reihe. Das ist in diesem Fall so, dass dann der Herr Pierer die Firma komplett übernimmt. Er übernimmt auch die Hälfte der Schulden und sichert vor allen Dingen die Arbeitsplätze. Darum geht es ja in erster Linie am Ende. Leonie geht es ja schon lange nicht gut, also schon sehr lange nicht, sehr lange sehr schlecht, kann man auch so sagen. Die Aktie ist gefallen, immer weiter gefallen. Hier gab es nochmal einen Riesenrutsch, jetzt nochmal diesen Einbruch. Und Mich wundert es tatsächlich, dass die Aktie überhaupt noch bei 90 Cent steht. Sie ist gerade gestern extrem gestiegen, über 100%, nachdem der Rettungsplan bekannt wurde. Aber nochmal, der Rettungsplan sieht vor, Firma gerettet, Aktionäre komplett enteignet. Also komplett Firmenwert, also für die Aktionäre ist am Ende dann null. Dass die Aktie bei 90 Cent steht, ist für mich eher, also für die Leute, die Leoni noch haben, aus welchen Gründen auch immer, eigentlich eine Chance, jetzt nochmal rauszugehen, rauszukommen. Denn wie gesagt, Kursziel null und das ist auch unwiderruflich. Mhm. Ja, ist so. Es gibt dieses neue Gesetz. Wusste ich auch nicht, dass es das gibt. Tatsächlich ist mir ganz neu, aber da kann man nur sagen, jeder Kurs, der über null ist, ist ein Verkaufskurs.
Ja, vor allem jetzt, wo es dann doch wieder auf 90 Cent, auch heute nochmal 20% nach oben ging. Du sagst, es ist gestern noch wieder dreistellig im Plus. Gut, das ist natürlich auch ein kleines Zockerobjekt geworden.
Ja, natürlich wird immer mit solchen Werten gezockt. Es gab ja auch bei einigen zumindest die Chance, dass da noch irgendwas bei rumkommt. Bei Leoni ist diese Chance eher nicht da.
Also, die Firma wird es weitergeben, aber die Aktie können wir ja vergessen, in Anführungsstrichen.
Ja.
Steinhoff, ja, die hatte ich ehrlich gesagt auch schon vergessen, mehr oder weniger. Ich habe mich nicht mehr damit beschäftigt. Ich habe mitbekommen, es gab Eskalation, Chaos, Hauptversammlung. Was ist denn da momentan los?
Ja, ich habe es mir ab und zu mal angeschaut. Ich habe extra noch mal ein altes Video angeschaut von 2017, als der erste Kurseinbruch, haben wir einen Langfristchart da? Der erste Kurseinbruch war, ich glaube, ich wollte nochmal einen Langfristchart.
10 Jahre, ja.
Genau, das war 2017 im Dezember, als die Aktie das erste Mal so kollabiert ist, von 3 Euro runter, dann glaube ich auf 50 Cent. Da gab es Bilanzmanipulation tatsächlich und ich habe damals gesagt, Finger weg, würde mich nicht trauen, da zu investieren. Dann vielleicht nochmal zurück, also vielleicht schauen wir es hier, der hat sich zwischendrin noch mal erholt, auch mal verdoppelt, verdreifacht. Das Problem ist, die Schuldenlast ist so groß gewesen schon damals, dass man einfach auch mit Firmenverkäufen es nicht geschafft hat, diese Schuldenlast so zu drücken, dass man halbwegs normal weitermachen kann. Und jetzt auch hier gab es vor einiger Zeit, das war glaube ich dann dieser Kurssturz, eine quasi fast komplette Enteignung der Aktionäre, die beschlossen worden ist. Man hat sich zwar auf der Hauptversammlung dagegen gewehrt, aber es gibt eigentlich keinen Ausweg. Die Schulden sind einfach zu groß. Steinhoff hat Existenzprobleme schon sehr lange und die sind auch nicht wegzudiskutieren. Und wer 2017 die Aktie gekauft hat mit 70 Cent oder 50 Cent, jetzt stehen wir bei einem Cent, der hat lange viel Stress gehabt und viel Geld verloren. Und es ist eigentlich immer so, wenn Firmen in solche Schieflage geraten, wer aus welchen Gründen noch immer, dass da am Ende sie sich erholen. Ich habe es noch nicht erlebt. Vielleicht gibt es Zuschauer, die eine Aktie kennen, die es schon mal erlebt haben. Also in der Regel endet das im Totalverlust oder kurz davor. Und es ist bei einem Cent kann man wirklich eigentlich schon vom Totalverlust sprechen.
Ja, da ist nicht mehr viel übrig. Gut, das heißt, solche Werte, wir haben es ja damals auch gesagt, du hast es gesagt, braucht man nicht mehr auf dem Kurszettel. Oder
also wie gesagt, wenn wir hier noch bei 50 Cent, da wären wir noch gut rausgekommen. Aber viele Anleger haben genau da gekauft, in der Hoffnung, ja Mensch, toller, großer Möbelkonzern. Toll war der nie, groß schon, aber jetzt ist er weder groß noch toll.
Ja, und wie du sagst, so eine lange Zeit, die man jetzt da durchhalten musste, ohne dass was Positives, großes Positives passiert ist im Grunde.
Ich glaube mir nicht vorstellen, dass es viele Anleger gibt, die mit der Aktie irgendwie Geld verdient haben, auch wenn es hier zwischendrin auch mal Kurssteigerungen gab. Das ist doch eher unwahrscheinlich.
Und mein Daytrader vielleicht. Na gut. Ja. Das war's für heute, für den Moment. Dankeschön, Alfred, für deine Einschätzungen. Danke auch euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.